Ja, bestimmt Neugier. Also es gibt ja bei Autoren, glaube ich, zwei Sparten wie bei Schauspielern. Die einen spielen immer sich selbst und die anderen eignen sich jedes Mal eine andere Figur an. Das kann man sich nicht aussuchen, das hat auch nichts mit Qualität zu tun. Es gibt gute und schlechte und mittlere bei allen beiden. Und ich bin eben offensichtlich eine Aneignerin. Ich möchte was lernen, während ich an einem Buch arbeite, eine neue Welt erforschen. Neugier ist ein ganz starker Antrieb und ich lerne, also es ist spannend für mich, ein Buch zu schreiben. Ich denke immer, welche Bücher würde ich selber gern lesen? Und ich lese die Bücher, die mir etwas Neues bringen, was Interessantes, das Leben, also auf die Spuren des Lebens, die Grundstruktur des Lebens zu finden in verschiedenen Formen, Erscheinungsformen.
Sie haben zum Beispiel ein Buch über einen Pfarrer geschrieben. Sie haben ein Buch geschrieben über Pferdezucht, kann man sagen?
Über eine Köchin.
Über eine Köchin, Entschuldigung.
Zufällig aber, in einer Pferde.
Geschichte mit Pferden heißt ja. Das. Aber es spielt auf einem Hof, in dem es Pferde gibt. Ihr eigenes Milieu ist aber die Kunst. Sie kommen aus der Oper. Sie waren Regisseurin, haben viele Operninszenierungen gemacht an verschiedenen großen deutschen Theatern. Und jetzt kehren Sie so ein bisschen in diese Welt der Kunst zurück mit dem Cembalo-Spieler. Warum spielt der Mann Cembalo und nicht Klavier, wie die meisten großen Virtuosen?
Ich lernte einen Cembalo-Spieler kennen. Also es gibt einen Cembalisten, der mich angeregt hat zu diesem Roman. Buch ist keine Biografie, sondern ein richtiger Roman. Aber dieser Mensch hat mir großen Eindruck gemacht und der ist tatsächlich blind und ist entdeckt worden als Wunderkind, nur weil er blind wurde. Es war die Frage, was kann ein Blinder machen? Korbflechten, Telefonist damals, das war vor 40 Jahren. Oder er kann Klavierstimmer werden. Und deswegen ist er als junger Mann, als Heranwachsender mit 13, zu einer Klavierlehrerin geschickt worden. Nur deswegen. Und dann wurde er entdeckt, dann hat er so schnell sich angeeignet, das Cembalo-Spiel, das Klavier damals noch, dass er ein Künstler wurde. Später entdeckte er das Cembalo und wie er über das Cembalo spricht, das ist fantastisch. Jetzt kommt hinzu, er ist blind, tatsächlich. Ich bin hörbehindert und für mich war es auch interessant, sich in einen Behinderten hereinzuversetzen. Also in gewisser Hinsicht beschreibe ich meine eigenen Probleme, wenn einem ein Teil der Welt fehlt, was man tut zum Ersatz und wie man als Kraftquelle das nutzen kann.
Wie kann man sich als Blinder komplizierte, mehrstimmige Stücke aneignen? Da braucht man doch die Noten, die muss man sehen können.
Ja, da hat er Glück. Also erstens mal war er ja nicht vollblind von Anfang an. Also er ist bis heute nicht vollblind, er sieht 0,5%. Er hat mir das beschrieben. Am Anfang konnte er immer noch mit den Netzhauträndern sehen, die Noten. Und inzwischen gibt es tolle Lesegeräte. Also wie man mit neuer Technik umgeht, das ist ja auch ein Thema. Ich habe Hörgeräte. Ohne das würde es uns beiden viel schwerer fallen. Und er hat einen Scanner, da zieht er die Noten durch, dann wird das vergrößert und dann sieht er einen Akkord auf einem Bildschirm. Und das kann er gerade noch sehen, dann zieht er das durch, einen Akkord nach dem anderen, ein ganzes System. Dann lernt er das auswendig. Also er liest, schaut sich das einmal an, dann kann er es auswendig, dann spielt das nochmal durch. Und so ereignet er sich hunderte Stücke an. Das ist faszinierend, was da in einem vorgeht, wie man das strukturiert. Das hat er auch sehr gut erklären können und das habe ich in den Roman übernommen.
Der Cembalist in Ihrem Roman heißt Moritz Bauer, wie der echte heißt, das wollen wir nicht verraten. Der erfundene Moritz Bauer, der möchte dann Professor werden an einer Musikhochschule und darf das nicht, weil er blind ist. Eine Demütigung und auch eine ungerechtfertigte Demütigung. Ist das auch aus der Wirklichkeit?
Nein, das ist die gesamte Künstlerwirklichkeit. Ich würde sagen, es ist einfach sehr hart. Und ich weiß nicht, ob er wegen Blindheit nicht genommen wurde. Es gibt ja immer, es gibt eine Szene, es gibt Hierarchien, da wird um die Futternäpfe geraubt und die Argumente werden genommen, wie es passt. Also er hat einfach in diesem Fall Pech, würde ich sagen.
Nun ist der Moritz Bauer nicht nur blind, sondern er ist auch noch schwul. Und da fragt man sich als Leser, mein Gott, muss das auch noch sein? Warum blind und schwul? Also nicht, dass ich jetzt Schwulsein für eine Behinderung hielte, das wäre wirklich falsch interpretiert, aber warum hat er mit diesen beiden Dingen zu kämpfen in Ihrem Buch?
Ja, es hat sich so ergeben, tatsächlich sind sehr viele Cembalo-Spieler, Cembalisten schwul. Das vielleicht, weil es ein so zartes Instrument ist.
Wie erklären Sie sich das?
Ich kann es mir nicht erklären.
Nun gibt es in diesem Buch, das ist das eigentlich Spannende und darum geht es eigentlich, zwei Welten. Das eine ist die Welt der Musik. Da findet der Cembalist sein Glück. Und dann gibt es die Welt des Kunstbetriebs, des Konzertbetriebs mit ekelhaftem Publikum, mit ekelhaften Kritikern, mit Intrigen, mit Neid, mit all den Dingen, die eigentlich das pure Gegenteil dessen sind, was der Mann auf dem Cembalo vollführt. Und die Schwierigkeit, ein großer Künstler zu sein, die größte Schwierigkeit, ein großer Künstler zu sein, ist möglicherweise diesen ständigen Widerspruch auszuhalten zwischen der reinen Kunst und dem Betrieb. Ist das so?
Ja, mit dieser Antithese arbeite ich natürlich, aber sie kommt aus dem Leben selbst. Also Sie sagen ekelhaft, ich würde nicht sagen ekelhaft, sondern die Menschen sind, wie sie sind. Der Cembalo-Spieler selber ist auch nicht ohne. Und in dem Satz, es kommt der Satz, ohne Defekte keine Sehnsucht nach Kunst, also auch keine Kunst. Es inspiriert ihn ja auch durchzuhalten und diese, außerdem gibt es eine Menge komischer Effekte. Also sein Lieblingskomponist ist Bach und Bach, der ja auch sehr viel zu kämpfen hatte mit Intrigen und Funktionären, alle möglichen und dann diese wirklich göttliche Musik schrieb.
Die Kunst...
Ich setze an und ich beschreibe sehr viel die Musik und das Musizieren, aber nicht so, nicht für Spezialisten, das kann jeder lesen, sondern was es in ihm auslöst, diese Kraft und diese Transzendenz und diese, die Spiritualität und dann immer die banalen Erlebnisse der Wirklichkeit. Es gibt, ich würde sagen, es ist ein sehr komisches Buch auch.
Das ist eine der Stärken Ihres Buchs, dass Sie Musik wirklich beschreiben können. Man meint sie zu hören und zwar nicht aus der Perspektive eines Musikliebhabers, sondern eben aus der eines ausübenden Pianisten, der die Musik ja ganz anders empfindet. Wie ist es Ihnen gelungen, sich da rein zu versetzen? Spielen Sie selbst?
Nein, ich spiele nicht. Es war für mich tatsächlich auch eine Kompensation. Ich habe immer die Musik sehr geliebt, aber weil ich ein schlechtes Gehör habe, nie lernen können. Und ich habe Ihnen erzählt, es gab ein Vorbild für diesen Roman, ein Mann, der mich inspiriert hat. Und der konnte selber so gut darüber sprechen. Und das habe ich dann, sagen wir, literarisch fruchtbar machen können.
Also da ist zum Beispiel die Frage, die für alle Virtuosen gilt, sie müssen ja arbeiten, arbeiten, arbeiten. 7 Stunden üben, 7 Tage die Woche und das ihr ganzes Leben lang. Und eine der Fragen ist, wie behält man trotzdem die Frische, wie behält man die Neugier, wie behält man die Spannung beim Ausüben von Musikstücken, die man in- und auswendig kennt, die man vor- und rückwärts spielen kann. Also wie gelingt es einem, sich selbst zu begeistern, trotz dieser Arbeit im Bergwerk der Noten?
Ja, das ist eben Thema des Romans. Das ist ja auch mein Thema. Also es war für mich leicht, insofern einen Künstlerroman zu schreiben, als ich selber diesen Beruf habe. Und wie bewahrt man sich die Leidenschaft, obwohl man immer mehr weiß über das Leben und es mit immer größerer Distanz betrachtet? Und das ist tatsächlich ein immerwährender Kampf. Also man wird technisch immer besser, aber künstlerisch fängt man bei jedem Stück von Null an. Und das ist das Problem der Romanautoren. Damit bin ich bisher fertig geworden. Und bei ihm ist nicht die Frage, wie man etwas Neues erfindet, denn die Stücke sind ja unveränderlich da, aber wie man immer wieder sich selber, seine eigene Substanz da hineinbringt. Und ich glaube, es kommt tatsächlich aus dem Leben und auch aus diesen Sachen, die Sie für ekelhaft, als ekelhaft bezeichnet haben. Das ist das Spannende, würde ich sagen, das war für mich das Spannende am Beschreiben und wie ich höre, kommt es auch so rüber.
Muss man masochistisch veranlagt sein, um so einen Beruf zu ergreifen?
Bitte?
Muss man masochistisch veranlagt sein, um so einen Beruf zu ergreifen?
Also man muss fähig sein zu leiden. Man braucht eine große Frustrationstoleranz. Also masochistisch heißt ja Lust am Leiden. Das kann ich für mich verneinen.
An einer Stelle heißt es, was man braucht, ist nicht die Kunst, sondern Aura. Das ist natürlich ironisch gemeint, als Künstler. Man braucht nicht nur die Kunst als Künstler, sondern auch eine Aura.
Man braucht die Aura, um Erfolg zu haben.
Was ist das, diese Aura? Und wie schafft man sich die?
Ich weiß nicht, wie man sie schafft. Also ich glaube, die Aura ist etwas, was entstanden ist. Eigentlich ist die Aura etwas, was im Nachhinein entsteht. Die Zeitgenossen haben immer ein Problem, Kunst einzuschätzen. Dann gibt es welche, deren Werk sich erhalten hat, Künstler, deren Werk sich erhalten hat, nicht veraltet ist, weil sie frisch sind und elementar sind. Das ist aber im Werk. Und diese Werke bekommen eine Aura, weil sie auch späteren Generationen etwas zu sagen haben. Und dann wird das verwechselt, dann gilt Aura als Qualitätsmerkmal und wird auch den Zeitgenossen zugeschrieben, einzelnen Zeitgenossen. Aber eigentlich ist für mich das einzige Kriterium, das zählt, die Haltbarkeit des Werkes. Und die Aura, die sich Künstler zulegen und zuzulegen wissen in der Gegenwart, hat damit wenig zu tun oder höchstens zufällig etwas.
Das ist ja vor allem in den letzten Jahren immer schlimmer geworden. Jedes Jahr werden neue Virtuosen entdeckt, die gehen dann am Himmel auf wie Kometen, dann genauso schnell verglühen sie auch wieder. Das ist ein Geschäft, das dahinter steckt. Am besten die Virtuosen sind auch noch jung und hübsch. Und wenn sie dann noch Geige spielen können oder Klavier, dann umso besser. Steckt da etwas Unseriöses in diesem Musikbusiness?
Ich glaube, dass das nie anders war. Es gab immer die Leute, die sich im Augenblick besser verkaufen konnten. Die gab es auch schon zu Bach-Zeiten. Und die meisten sind eben, also übrig geblieben sind die wirklich Guten. Und viele von denen, die heute hochgeschrien werden, von denen bleibt natürlich auch nichts. Aber man überschätzt die Gegenwart und das ist in der, ich würde nicht sagen, dass es mit dem Zynismus der heutigen Musikwelt zu tun hat oder Kunstwelt. Das ist dem Menschen innewohnend. Man will ja auch Wettbewerb und man will Sieger und Verlierer. Und da spielt das Verkaufen können und sich verkaufen können eine große Rolle.
Ich habe mal nur eine einzige Seite aufgeschlagen, da ist das sehr dicht, um was es da geht. Wir können es jetzt so schrittweise, Satz für Satz, können wir das quasi durchgehen. Also, da steht zum Beispiel, es ist eine Demütigung, die Welt mit Leuten zu teilen, die um so vieles besser sind als man selbst. Es gibt welche, die spielen einfach in einer anderen Liga. Wie rettet man sich in unserem Beruf, wenn man seine Grenzen erkennt? Die eigenen Grenzen erkennen und zu wissen, man ist so gut, wie man nicht besser sein kann, aber es gibt immer noch jemanden, der noch besser spielt. Ist das tatsächlich eine Belastung? Das geht doch jedem in einem normalen Beruf auch so, dass es noch bessere gibt. Aber warum ist das für einen Künstler besonders schwer?
Ich glaube, es ist für einen ausübenden Künstler sehr schwer. Also, ein Autor ist ja ein Primärkünstler und da spielt das Ranking nicht so eine große Rolle. Aber bei einem Pianisten oder Cembalisten, der hat natürlich 100 Aufnahmen im Schrank stehen, die genau die gleichen Noten und besser ausgeführt. Ja, das ist sehr schwer. Und da gehen viele übernehmen dann, also das habe ich gehört, zum Beispiel diesen Satz, kommt auch von einem Musiker, von einem Mann, der Professor geworden ist, der hörte dann auf, zu kämpfen um seine Karriere, tritt immer noch auf, ist auch sehr gut, auch ein hoher Profi. Aber das war seine Entscheidung. Er sagt, also als Virtuose komme ich nicht weiter, als ich bisher gekommen bin und jetzt habe ich ein Auskommen und das muss reichen.
In Ihrem Buch antwortet die Figur auf die Frage, wie schaffe ich das? Man kann seine Seele verkaufen. Wie ist das zu verstehen?
Ja, seine Seele verkauft man, indem man zum Beispiel mit freiem Rücken spielt, wenn man eine Frau ist oder also sich heranschmeißt an die Medienwelt.
Und dann gehen Sie ziemlich zur Sache, weil das jeder erkennen kann, wen Sie meinen. Sie sprechen vom chinesischen Zirkus und meinen Lang Lang, ist klar. Der weiß nicht, was er spielt. Bei Mendelssohn ging es gerade so. Da hat er sich ans Orchester rangehängt und sein Züchter, dirigierte. Ich war in dem Konzert. Der Züchter heißt Barenboim. Ist das so? Interpretiere ich das richtig? Ja. Was gefällt Ihnen nicht an Lang Lang?
Also ich möchte jetzt nicht über Lang Lang sprechen.
Ja, aber er ist ja eine Figur, die in Ihrem Roman vorkommt, auch wenn er da nur einen Buchstaben hat, ein U.
Das ist ein Beispiel für einen Typus. Ich habe ja auch nicht den Namen ausgeschrieben. Es gibt einfach Leute, die hochgeschossen werden, weil es sich so ergibt und die Szene steigt drauf ein und sie lassen sich verkaufen. Und es ist ihnen ja auch zu gönnen. Also wenn ich dem hätte eins auswischen wollen, dann hätte ich das ausgeschrieben und genauer erklärt. Also für mich ist er einfach ein Beispiel eines gehypten Künstlers.
Nun könnte man aber Sie sagen, sein Züchter, ohne dass man jetzt den Namen nochmal nennt. Aber warum Züchter? Das kann doch einfach auch eine großartige Sache sein, ein junges Talent zu entdecken und zu fördern und auf die großen Podien in den Konzertsälen zu bringen.
Es gibt verschiedene Motive. Man kann ein Talent entdecken und fördern und man kann sagen, das ist vielleicht nicht toll, aber das lässt sich verkaufen und mit dem komme ich gut wieder zurück in die Charts. Also es gibt Karrieremotive und es gibt reine künstlerische Motive. Und der Ausdruck Züchter meint, dass das von der Figur, die das sagt im Roman, dem B zugeschrieben wird.
Es geht ja dann auch weiter gleich über den Züchter, also über den Barenboim. Sagt da einer in Ihrem Roman, der hätte weiter Klavier spielen sollen, statt Dirigent zu werden. Hat ein Potenzial wie Pollini, aber er übt zu wenig. Ja, ist das so? Also warum soll nicht ein großer Klaviervirtuose zugleich ein großartiger Dirigent sein?
Es wird nichts gegen Barenboim gesagt. Das ist ein Gespräch zwischen zwei Musikern. Und es geht um die Motive, die die auch haben. Die sind ja auch nicht ganz sauber. Also die sind beide, die haben ihre Grenzen erkannt und die sind auch ein bisschen neidisch, wie das ist. Und es ist ein typisches Gespräch zwischen zwei Musikern, die sehr intelligent sind, die sich gut ausdrücken können und die da die Namen hin und her werfen und sich daran wetzen. Also so ist es auch zu lesen, nicht als Aussage von Petra Morsbach.
Nein, das ist klar. Sind all diese Dinge abgelauscht der Wirklichkeit? Also Sie sitzen nicht da und überlegen sich, wie könnte ein Pianist über einen anderen reden, sondern Sie spielen Mäuschen hinter den Kulissen.
Nein, das sind Dialogfetzen, die ich aufgeschnappt habe. Also ich selber würde mich nicht als Musikbewerterin profilieren wollen in einem Roman. Also wenn ich das täte, würde ich es anders machen.
Der Begleiter des Künstlers, heißt es in Ihrem Buch, der Begleiter des Künstlers ist die Panik. Erklären Sie uns das.
Es ist sehr gefährlich, Kunst zu machen. Man gibt sehr viel und kriegt oft sehr wenig zurück. Und es hängt von zufälligen Dingen ab, ob man überhaupt überlebt. Und das kennen alle Künstler. Das kenne auch ich, dass man beim so und so vielen wirklich guten Buch plötzlich merkt, vielleicht spielt es gar nicht ein, was man investiert hat. Also man muss, ich spreche jetzt nicht vom Erfolg oder vom Ruhm, sondern davon, dass man seine Miete und seine Haferflocken bezahlen muss. Und plötzlich ist aus und dann kommen Anfälle von Panik.
Und dann gibt es noch das Thema, über das wir jetzt all die Tage geredet haben, nämlich das Thema der Massenmedien. Und auch das kommt in Ihrem Buch vor. Also dieser Cembalo-Spieler, der weiß natürlich, dass er sogar in den öffentlich-rechtlichen Programmen, wie es hier heißt, nur noch eine geringe Chance hat. Denn wer will schon Kammermusik hören? Wer will schon, bösartig kann man sagen, eine wild gewordene Nähmaschine, also einen Cembalo hören? Ist das ein großes Problem für die Künstler, dass die Massenmedien sozusagen schlapp machen, was ihren Auftrag angeht?
Ja, selbstverständlich. Also die Kunst ist ja ein Markt und es gibt Angebot und Nachfrage und dann gibt es auch Wellen. Und in den 80er Jahren war das Cembalo ganz groß und dann verloren plötzlich die Leute die Lust daran in den 90ern. Und was macht man jetzt, wenn man da 20 Jahre investiert hat und gespielt, auf hohem Niveau gespielt hat, international gastiert hat? plötzlich will es keiner mehr wissen, man schlägt sich so durch. Das ist eine interessante Anforderung. Aber es kann allen gehen, allen so gehen, dass sie plötzlich außerhalb der Mode sind.
Sehen Sie Schwarz für die Hochkultur, wie wir sie mal verstanden haben? Ja, der Musikmarkt ist zum Beispiel zusammengebrochen. Vielleicht gibt es bald keine richtigen Romane mehr, weil nur noch aufs E-Book Unterhaltungsliteratur geladen wird. Also sind Sie pessimistisch, was die Weiterentwicklung der nicht der Alltagskultur, sondern der Hochkultur angeht?
Ich glaube, dass es die Hochkultur immer schwer haben wird, aber dass man nie ohne sie auskommen wird. Die Frage ist natürlich, wie die Wellen verlaufen. Also ich denke, selbst wenn jetzt im Augenblick es mit der Hochkultur schwierig ist, weil die jungen Leser wegbrechen und so weiter und so weiter, irgendwann werden wir wieder gebraucht werden. Die Frage ist, ob diejenigen, die jetzt damit beschäftigt sind, das überleben, erleben noch. Also es ist ein riskanter Beruf, aber es gab natürlich schlimmere Verwerfungen. Im Augenblick ist eine ganz neue Herausforderung mit den Massenmedien und dem schnellen Durchsatz und den Computern und den vielen Parallelangeboten. Aber zu anderen Zeiten im 30-jährigen Krieg interessierte sich auch keiner für Hochkultur und das war viel schlimmer.
Woran liegt's? Versagt die Schule? Man hat ja kaum mehr richtigen Musikunterricht, kaum mehr richtigen Kunstunterricht. Selbst in Ländern, die darauf stolz sind, wie Bayern, muss man sich, wenn man das Abitur macht, entscheiden, ob man Musik oder Kunst haben will. Das ist ja ein Verfall, der Gründe hat. Es gibt ja Ursachen für dieses mangelnde Interesse an der Hochkultur. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass man das aus der Gegenwart heraus nicht beurteilen sollte. Es gibt verschiedene Gründe, aber es gab immer irgendwelche Gründe. Nicht beim Stalinismus gab es den Grund, dass die Gesellschaft umgebaut wurde und es war sogar verpönt, eine anspruchsvolle Literatur zu schreiben. Es musste alles fürs Volk sein. Es gibt immer die Verhältnisse ändern sich und im Nachhinein wird man beobachten können, wie sich es ausgewirkt hat und warum es vorüberging.
Sehen Sie Hoffnung, dass sich das wieder ändern könnte?
Das darf ich mich gar nicht fragen.
Warum?
Ja, es ist ein Fluch, gute Kunst machen zu müssen.
Ein Fluch?
Es ist ein Fluch, weil es sehr schwer ist, damit zu überleben. Und man fragt immer, es wird mir ja auch immer gesagt, schreib doch mal einen Krimi, dann bist du alle Sorgen los. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich zu arrogant bin, einen Krimi zu schreiben. Ich kann es einfach nicht. Ich würde gerne. Ich kann es nicht. Ich muss so arbeiten, wie ich will, wie ich es tue. Und das ist sehr gefährlich, sehr riskant. Es ist riskant nach innen und nach außen, weil ich ja auch nie weiß, ob ich selber weiterhin gut genug bin, um meinen Ansprüchen zu genügen. Und es ist ein großes Risiko mit Publikum. Und ich mache weiter, weil ich nicht anders kann und hoffe, dass es irgendwie gut geht. Mehr kann ich nicht tun.
Aber Sie schreiben ja überhaupt nicht abgehoben. Sie sind ja keine Künstlerin, die in irgendwelchen schwer zu lesenden Welten sich aufhält, sondern aus Ihren Büchern kann man etwas lernen. Man kann sie fast wie ein Sachbuch lesen, wo sie natürlich keine Sachbücher sind. Aber man hat einen mehrfachen Gewinn, wenn man sie liest. Es ist nicht nur eine Geschichte, nicht nur ein Roman, sondern es ist immer die Eroberung einer ganzen Welt. Insofern dürften Sie gar nicht pessimistisch sein. Ihre Bücher passen ja vielleicht gerade deshalb in diese Zeit.
Naja, es ist schwer zu sagen, wovon die zum Beispiel handeln. Es gibt keine Handlung. Und heutzutage wird ja immer gesagt, ein Buch braucht einen Plot. Im Fernsehen ist gesagt worden, über meinen vorigen Roman, das ist schlecht geplottet. Ich schreibe epische Literatur, also großformatige Epik, da geht es nicht um Plot, um Handlung, sondern es geht um ein Gewebe des Lebens. Und es geht um die vielen kleinen Dinge, die komischen Situationen, die tragischen Situationen. Das ist ein Reichtum, denke ich, das ist eine Opulenz da. Aber man muss sich darauf einlassen. Und das ist, es stellt sich heraus, dass das nicht so leicht ist, mit dieser Art von Kunst zu überleben.
Ja. Auf jeden Fall gibt es in diesem Buch ein Happy End. Das Happy End heißt ganz einfach, es sind die Goldberg-Variationen. Also es ist letztlich die Kunst, in der auch dieser Cembalist seine Erfüllung findet. Und die Analyse, die brillante Beschreibung dieser Goldberg-Variationen ist für mich auch der Höhepunkt dieses Buchs. Was ist das Tolle an diesem Stück? Also wenn es einer hier noch nie gehört haben sollte, warum soll man die Goldberg-Variationen sich anhören?
Ja, man muss es anhören und einen Zugang dazu finden.
Das ist ein bisschen knapp geantwortet. Dann was begeistert Sie an den Goldberg-Variationen im Vergleich zu allen anderen Stücken, die Bach geschrieben hat? Was ist das Besondere?
Da müsste ich jetzt das wiederholen, was auf den letzten drei Seiten steht.
Nein, Sie sollten es ja jetzt in einem Satz zusammenfassen.
Ja, das ist Ton gewordener Geist und Bewältigung.
Und ganz unreligiös, ja. Unter Bach stellt man sich ja immer so etwas Evangelisches auch vor. In den Goldberg-Variationen ist das vollkommen rausgelöst aus diesem religiösen Kontext, finde ich zumindest.
Also ich würde Bach überhaupt nicht als evangelischen Komponisten wahrnehmen. Das ist ein spiritueller Musiker. Das ist nicht konfessionell gebunden.
Also entdecken Sie Bach mit Hilfe von Petra Morsbach. Es lohnt sich, ein großer Roman, der Cembalo-Spieler. Vielen Dank.
Danke.